Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Meilensteine der Schweizer Geschichte. Mein Name ist Roman Zeller und neben mir bereits jetzt schon Professor Christoph Mörgeli. Sie sehen auf dem Bild die Limmat, die hinter uns fließt. Wir befinden uns in Dietikon im Kanton Zürich, aber vor allem sehen Sie einen Stein und Christoph wird uns bestimmt erzählen, was es mit diesem Stein hinter uns auf sich hat. Warum ist das ein Meilenstein der Schweizer Geschichte?
Grüezi miteinander. Dieser Stein erinnert an einen ganz, ganz wichtigen Brückenschlag der französischen Armee in den frühen Morgenstunden des 25. September 1799. Und wir sind in der Tat auf dem heutigen Stadtgebiet von Dietikon. Das war früher ein Dorf, gehört übrigens erst seit 1803 zum Kanton Zürich. Aber an dieser Stelle geschah dieser historische Brückenschlag, der, ich glaube, ohne zu übertreiben, dazu führte, dass die europäische Geschichte in eine Art und Weise sich entwickelt, die sie vielleicht sonst nicht genommen hätte als Geschichtsabfolge.
1799, was war das für eine Zeit? Vielleicht kurz umreißen, was ist da in diesen Jahren in der Schweiz passiert? Warum ist das genau wichtig?
Wir befinden uns in einer Zeit, als fremde Armeen in der Schweiz Krieg führten. Das revolutionäre Frankreich hat natürlich Widerstand ausgelöst bei den europäischen Monarchien. Man hat sich solidarisiert mit dem französischen König, der damals bereits mitsamt der Königin geköpft worden ist. Vor allem England, Russland und Österreich, auch Preußen, haben sich dagegen verbündet in Koalitionen. Und im ersten Koalitionskrieg etwa 1792 bis 1797 verschiedene Schlappen hingenommen. Im zweiten Koalitionskrieg 1799 sind in der Schweiz russische Truppen einmarschiert, aber eben auch österreichische. Und es ist bei der ersten Schlacht von Zürich gelungen, Anfangs Juni 1799, die Franzosen unter General Massena maßgebend zurückzuschlagen. Und es gab dann eine Zeit, da gab es eben verschiedene Mächte in der Schweiz, die natürlich entsprechend auch gewütet haben und doch zu Not und Armut geführt haben.
Wie ist es damals passiert? Wie konnte man die französischen Truppen zurückschlagen? Was war da entscheidend?
Entscheidend war schon, dass man eine Übermacht hatte und dass man sich gut koordinierte. Die Truppen der Franzosen konnten dann an verschiedenen Stellen am Zürichsee und eben dann auch in den Höhen über Zürich, Zürichberg, Wipkingen und so weiter, wo sie sich eingerichtet haben, vom Norden her zurückgedrängt werden. Und sie hatten dann auf der Nordseite des Rheines beispielsweise und auch sonst wo wenig mehr zu melden. Sie waren wirklich in der Defensive. Und das wollte man ausgleichen durch einen Überraschungsangriff, den General Massena in diesem September 1799 ganz sorgfältig geplant hat. Dazu musste er aber auf das andere Ufer der Limmat gelangen. Und da hat er eben die entsprechende Vorbereitung getroffen und den entsprechenden Brückenschlag hier getan.
Was ist hier genau passiert? Wie kann man diese Szene sich da genau vorstellen, was hier an dieser Stelle passierte?
Auf der anderen Seite haben die Russen gelauert, die waren auch in Zürich, die waren auf dem ganzen Nordufer der Limmat aufgestellt und Massena wollte die überraschen. Und zwar, indem er eben diese Limmat überraschend überquerte. Man muss sich vorstellen, dass die Brücken sowohl von Baden wie die Brücke von Wettingen über die Limmat zerstört waren. Und so hat man das nicht unbedingt erwartet. Die Franzosen haben in aller Stille vorbereitet verschiedenste Schiffe. Die haben sie gebaut, die haben sie zum Teil requiriert und haben sie mit Fuhrwerken hierher geführt. Und bereits in der Nacht vom 24. auf den 25. September wurden die Boote hier heimlich an die Limmat gebracht. Man musste immer aufpassen, dass von der anderen Seite man nicht eingesehen wurde. Und auch die Artillerie konnte aufgestellt werden, die dann auf die andere Seite schießen konnte. Aber der eigentliche Übergang über diese Limmat erfolgte dann ab 4.30 Uhr in der Frühe des 25. September 1799.
Eine logistische Meisterleistung, verstehe ich dich richtig?
Man kann schon sagen, das war eine große Leistung. Das war auch die große Zeit dieses General Massena, ein Lieblingsgeneral von Napoleon dann, in bescheidenen Verhältnissen in Nizza aufgewachsen. Heute hat er ein prachtvolles Denkmal dort. Und General Massena hat das wirklich sehr, sehr heimlich geplant und nur die obersten Generäle eingeweiht. Die Generalstäbe waren nicht mal dabei bei der Vorbesprechung. Und man hat dann wirklich etwa 35 Schiffe rund hierher bringen können. Und zuerst ab 4.30 Uhr an diesem Morgen des 25. September eine ganze Anzahl von Infanteristen auf die andere Seite geschifft, die dann einen Brückenkopf gebildet haben und zusammen mit der Artillerie die Russen in Schach hielten. Und danach gelang es dann auch tatsächlich, eine Pontonbrücke mit diesen Booten zu bilden, sodass dann noch mehr Soldaten über die Limmat gelangten. Am Anfang mit den Booten waren es in einer halben Stunde mehrere hundert, die man rüberbrachte in kürzester Zeit, und am Morgen rund 8000 Franzosen auf der anderen Seite. Das ist wirklich sehr beachtlich in dieser kurzen Zeit.
Und ich nehme an, das ist dann blutig verlaufen, ein Gemetzel gab es, oder haben sich dann die Russen mehr oder weniger freiwillig und ja, ohne große Kollateralschäden zurückgezogen?
Es gab dann tatsächlich ein Gemetzel, die Russen haben sich gewehrt. Unter General Markov waren etwa 1500, rund 2000 Mann im Raum von Unterengstringen im Widerstand begriffen. Sie haben natürlich geschossen und es gab sehr viele Tote, denn die Russen wurden wirklich überrascht. Es könnte etwa 1000 Tote gewesen sein, die damals fielen. Es gibt dann auch in Unterengstringen einen entsprechenden Gedenkstein, der dann vor allem an die Russen erinnert. Dieser Stein hinter uns erinnert an die Großtat der Franzosen, und die Stadt, auf deren Boden wir uns jetzt befinden, nämlich Titicon, ist auch am Arc de Triomphe eingeritzt. Also man sieht diese Stadt tatsächlich, weil eben die Franzosen da alle ihre Siege verewigt haben für alle Zeiten.
Ja, wir entschuldigen selbstverständlich die Nebengeräusche. Wir befinden uns hier unweit des Bahnhofs und hier donnern immer wieder die Züge vorbei. Vielleicht noch eine kurze Frage zu Titicon. Wie prominent ist das im Arc de Triomphe? Nachfrage. Was ist da genau eingraviert oder eingeritzt? Wie ist da Titicon in Paris verewigt?
Es ist eigentlich nur das Wort Titicon, das man da erkennen kann unter dem Arc de Triomphe. Und natürlich neben vielen anderen, noch wesentlich berühmteren Schlachten, Austerlitz und Ähnliches, wo eben Napoleon geglänzt hat und seine Truppen sich durch große Waffentaten hervorgetan haben. Hier aber war es eigentlich eine Großtat von Massena, der auch umstritten ist in seiner militärischen Leistung, hat auch nicht ganz alles richtig gemacht. Es gibt Militärhistoriker, die sagen, ein schlechter Massena hätte einen noch schlechteren Korsakow geschlagen damals in der zweiten Schlacht bei Zürich, weil Korsakow war in der Stadt Zürich und war vollkommen überrascht. Und für ihn waren diese Tage des 25. und 26. September 1799 ein wahres Desaster.
Du hast eingangs hast du gesagt, dass diese Schlacht hier in Zürich, in Titicon, Europa, quasi die Geschichtsschreibung von Europa, maßgeblich beeinflusst hat. Warum ist diese Schlacht dermaßen wichtig für den ganzen Kontinent?
Es ist in dieser zweiten Schlacht bei Zürich den Franzosen gelungen, sich dauernd in der Schweiz festzusetzen und vor allem eben die Gegner, die Koalitionstruppen, dauernd zurückzudrängen. Massena hat pressiert. Ursprünglich wollte er einen Tag später über die Limmat, aber er hat dann aufs Tempo gedrückt, weil er wusste, dass General Suwarow sich vom Süden nähert, über die Alpenpässe, über den Gotthard, und hier eben im Mittelland mit den Österreichern sich verbinden will und hier auch die russischen Truppen entsetzen und unterstützen möchte. Darum wollte wollte er schnell in einem Überraschungsangriff die Franzosen zurückdrängen, damit er eben dann schon bereit war, um diesen Suwarow und seine große Armee zu empfangen. Und das ist ihm dann auch gelungen. Suwarow musste dann mühsamst über die Alpenpässe irgendwo dann Richtung Osten der Schweiz ausweichen und entkam dann erst später mit seinen Truppen Richtung Russland wieder, als es eben darum ging, die noch verbliebenen Truppen einigermaßen heil über die Bühne zu bringen und sie nach Hause zu führen.
Was für eine Bedeutung, würdest du sagen, hat diese Schlacht dann im Endeffekt für die Schweiz? Die Franzosen, auch eine feindliche Macht oder eine nicht gerade befreundete Macht, hat hier die Russen zwar geschlagen, aber was bedeutete das genau für die Eidgenossenschaft?
Die Franzosen wurden dann eigentlich für 16 Jahre Herren in ganz Europa. Sie haben den europäischen Kontinent beherrscht. Sie haben natürlich die Schweiz beherrscht, waren faktische Kolonialherren. Natürlich hat man eine neue Verfassung gegeben und es war auch nicht alles schlecht, was Napoleon in der Schweiz bewirkt hat. Aber insgesamt war es eine Fremdherrschaft und das war auch für die anderen Länder nicht so lustig, wie sich das Napoleon vielleicht vorgestellt hätte. Und man hat ihn ja dann später auch wieder vertreiben können. Aber die Schweizer mussten sofort sich an der Kontinentalsperre, an diesem Handelskrieg gegen England beteiligen. Das hat die Industrie, das hat die Wirtschaft massivst geschädigt. Und die fremden Truppen haben natürlich entsprechend requiriert. Die haben auch gehaust und haben Unterkünfte gesucht und haben da das Vieh geschlachtet und gegessen und die Ernte abgeführt. Das war also keine lustige Zeit. Das ist immer so, wenn natürlich eine fremde Macht befiehlt, dann befiehlt sie unter Umständen eben auch Handelsboykotte, die dann zu Armut führen.
Napoleonische Helvetik 1799 bis 1815, du hast gesagt, das hatte auch gute Aspekte. Was war gut in dieser Zeit für die Schweiz?
Man muss natürlich wissen, dass die Schweiz vorher massiv Untertanengebiete hatte und da hatten die Leute sehr viel weniger zu sagen. Sie waren eigentlich eben Untertanen, sie waren nicht Bürger gleichen Ranges und gleicher Klasse. Und da hat Napoleon bzw. die französische Revolution 1798 für die Schweizer gleiche Rechte gebracht, jedenfalls für die Männer. Also es hörte dann vorübergehend auf mit diesen Vorrechten der Städter. Mit der Mediationsakte 1803 hat man vieles nochmal wieder restauriert, was vorher schon war, aber doch nicht alles. Also die befreiten Kantone jetzt wurden nicht mehr Untertanenkantone. 1815 hat dann die konservative Schweiz nochmals ein bisschen zurückgeschlagen nach dem Ende von Napoleon, bis dann der Bundesstaat 1848 eben den Liberalismus für das ganze Land brachte.
Wie bleibt dieses Jahr 1799 in Erinnerung? Was ist da als quasi als Kernaspekt herauszugreifen für die Gegenwart?
Es ist sicher kriegsgeschichtlich, militärgeschichtlich interessant, wie man damals eine Strategie betrieben hat, wie gekämpft wurde, welche Art von Waffen eingesetzt wurden, welches die Taktiken waren und so weiter. Aber im größeren politischen Rahmen muss man feststellen, dass eine Fremdherrschaft natürlich für ein Land immer schlecht ist und eigentlich immer zum Nachteil der ansässigen Bevölkerung passiert, auch wenn einiges vielleicht besser werden mag. Insgesamt ist eine Fremdherrschaft natürlich auch eine raubende Herrschaft, die eben den Wohlstand nicht mehrt, sondern letztlich mindert.
Wäre es eigentlich besser gewesen, hätte hier Russland gewonnen für die Schweiz? Oder kann man sagen, das wäre vergleichbar gewesen mit Pest und Cholera? Die Franzosen oder auch die Russen, beides hätte eigentlich unter dem Strich für die Schweiz gleiche Nachteile gegeben.
Es hätte sicher auch Nachteile gegeben, denn Russland war jetzt nicht gerade ein fortschrittliches Land. Russland war ein Land mit Leibeigenschaft und die Offiziere haben ihre Soldaten geprügelt. Das hat man immer wieder gesehen, misshandelt. die waren also sicher Bürger minderen Rechts und hatten nicht sehr viel zu sagen. Und das hätten die Schweizer auch nicht sehr gerne gehabt, genauso wenig wie natürlich eine österreichisch-habsburgische Monarchie wiederhergestellt. Das wäre nicht im Sinn der Schweizer gewesen.
Haben wir irgendetwas vergessen zu diesem Meilenstein hier in Dietikon?
Nein, es ist ein interessanter Ort. Ich war selber noch nie da. Wir haben es auch nicht auf Anhieb gefunden. Es ist ein bisschen eingeklemmt zwischen Spazierweg und einer vielbefahrenen Bahnstrecke und natürlich dann der Limmat, die sich hier sehr träge und wasserreich ergießt.
Ja, genau, es ist ein Meilenstein, den man suchen muss, falls Sie ihn finden wollen, hier in Dietikon, unmittelbar an der Limmat. Sie werden es bestimmt finden. Wir haben es auch geschafft, auf mehrmaligen Versuch. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal bei Meilensteinen der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgli. Vielen Dank.